Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Lingomelt Akut. Von wegen immer ein gutes Bauchgefühl, gerade in den Wechseljahren. Reizdarmbeschwerden wie Bauchschmerzen, Blähungen, Druck- und Völlegefühl sowie Verstopfung lindern Sie am besten symptomatisch. Zum Beispiel kurzfristig mit Pfefferminztee oder probiotischen Lebensmitteln. Gegen akuten Durchfall hilft Lingomelt Akut. Es stoppt akuten Durchfall schnell und zuverlässig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt Reizdarm oder Wechseljahre, hormonelle Veränderungen und ihr Einfluss auf den Darm. Mein heutiger Gast ist Fachärztin für Allgemein- und Innere Medizin mit eigener Praxis in Kiel und vielen aus dem TV bekannt, nämlich aus dem Team der Ernährungsdocs beim NDR. Sie sieht sich selbst als Gesundheitsmanagerin, die Menschen unterstützen möchte, gesünder und stressfreier zu leben. Und seit vielen Jahren gehört auch die Ernährungsmedizin zu ihren Schwerpunkten. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, beispielsweise das Abnehmen trotz 1000 Ausreden und mein grünes Familienkochbuch. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Dr. Silja Schäfer.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Liebe Silja, die Hormone und der Darm. Das sind ja zwei riesig große Themen in der Welt der Medizin, die viel zu oft noch so jedes für sich betrachtet werden. Warum ist es deiner Meinung nach jedoch extrem wichtig, sie viel mehr miteinander auch zu verbinden?
Also wir merken und lernen ja zunehmend, wie wichtig der Darm für uns ist, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden. Und der Darm rückt immer mehr in den Fokus und der Darm arbeitet eben sehr stark mit Hormonen oder mit Hormonen zusammen zum einen und wird auch stark durch Hormone beeinflusst. Also zum einen produzieren unsere Mikroorganismen, können Hormone produzieren im Darm selber. Und deswegen kann man es eigentlich gar nicht voneinander trennen. Und das ist eben schön, dass wir heute drüber sprechen, dass es vielleicht doch mehr Gehör findet und der ein oder andere da was mitnehmen kann.
Nun sind unsere Hörerinnen ja in den Wechseljahren und die großen hormonellen Veränderungen, die da stattfinden. Kannst du erläutern, wie die auch auf den Darm wirken? Weil das ist etwas, was ja viele tatsächlich nicht so auf dem Zettel haben. Was machen die mit unserem Darmbiom, mit der großen wilden Welt der Mikroorganismen, die da in uns herrscht?
Also wir sprechen ja vorwiegend vom Östrogen, was dann geringer wird. Und tatsächlich sowohl Östrogen als auch das Progesteron, das zweite Hormon, das hat Einfluss oder beide haben Einfluss auf die Darmbewegung. Also gerade Frauen in den Wechseljahren merken leider, dass es eher so Verstopfungstendenzen gibt. Das ist eben was Unschönes. Der Darm kann durch fehlende Hormone sensibler werden. Also die Schleimhaut wird sensibler, der Darm kann durchlässiger werden, da viele kennen das mittlerweile vom Leaky Gut-Syndrom, also dass wirklich die Schleimhaut nicht mehr so fest schließt und eben Giftstoffe leider aus dem Darm schneller ins Blut kommen und gute Stoffe eben auch schneller wieder ausgeschieden werden können. Und zudem ganz großer Effekt auf das Immunsystem unseres Darms. Auch da ändert sich dann ganz, ganz viel. Also wir können in der Zeit auch leider infektanfälliger werden, was viele merken. Und ganz großes Thema, die Darm-Hirn-Achse. Das hattet ihr auch schon mal in verschiedenen anderen Folgen. Darm-Hirn-Achse wird auch zunehmend wichtiger, weil wir eben wissen, dass so eine Kommunikation zwischen Darm und Hirn stattfindet. Also tatsächlich mehr vom Darm Richtung Hirn als umgekehrt. Und das beeinflusst eben auch meine Stimmungslage. Und wir sehen eben gerade in den Wechseljahren auch stark depressive Stimmungslagen immer mal wieder, die wir tatsächlich über den Darm beeinflussen könnten.
Wie darf man sich das vorstellen mit der Darm-Hirn-Achse und der Kommunikation? Das ist ja so ein Feld, was, glaube ich, für Menschen, die nicht so tief in der Medizin stecken, doch ein bisschen komplizierter ist.
Also es gibt verschiedene Wege, wie die kommunizieren können. Also zum einen gibt es eben eine nervale Verbindung, also zwischen den Nerven. Wir haben den großen Nervus vagus als ein großer Teil des vegetativen, unseres unbewussten Nervensystems. Und der sorgt eben für die Darmbewegung auch des gesamten Magen-Darm-Trakts. Und das ist wie so ein ganz kleines Geflecht, wie so ein Netz eigentlich, was sich um den Magen-Darm-Trakt legt, um die einzelnen Darmschlingen legt und das eben nerval beeinflussen kann, also über die Nerven. Und so kommuniziert sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten wird kommuniziert. Und zum anderen haben wir eben über 80 Billionen Mikroorganismen in unserem gesamten Magen-Darm-Trakt. Und da sage ich immer, es sind wirklich ganz kleinste Haustiere. Und diese Haustiere können uns auch eben was Gutes tun oder unsere Körpertierchen. Die können uns was Gutes tun, indem sie eben Stoffe produzieren oder Fettsäuren produzieren, die dann über die Blutbahn auch eben ins Gehirn gehen können und da Entzündungen tatsächlich minimieren können oder eben Informationen vom Darm ins Gehirn weitergeben können. Also es passiert auf mehreren Ebenen und es ist eben ein ganz faszinierendes und komplexes System.
Die Tierchen, die vielen Tierchen, ich erinnere mich an unser Vorgespräch, fand das so eine plakative Aussage von dir. Du sagtest, um unsere Haustiere kümmern wir uns alle ganz intensiv, aber um die Tierchen, die wir so in uns haben und die wirklich ganz, ganz wichtig sind, die vernachlässigen wir.
Genau, da bin ich ja bei meinem Spezialthema, bei meinem Hobby eigentlich, der Ernährung und Ernährungsmedizin. Und tatsächlich, also wenn wir genauer hingucken, unsere Haustiere wie Katze, wie Hund, die kriegen wirklich das beste Futter und wir selber haben wirklich, wie gesagt, 80 Billionen, manche sagen sogar 100 Billionen, wir wissen es noch gar nicht so genau, aber kleinste Mikroorganismen und die gilt es auch jeden Tag zu füttern, ja, oder bei den Männern ist es einfacher zu erklären, auch wenn jetzt vielleicht nicht so viele Männer zuhören, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Auto, ein Dieselauto mit Benzin betanke, dann bleibt das irgendwann stehen. Und unser Körper, da muss man echt sagen, der vergibt uns so viel. Also wir wissen zum Beispiel, dass Fast Food wirklich Entzündungsreaktionen in unserem Körper verursacht und eigentlich nicht günstig ist. Und trotzdem sagt unser Magen-Darm-Trakt aber, hey gut, dann nehme ich das halt. Und die Bakterien reagieren zwar drauf und versuchen da noch das Beste rauszuholen, aber wir könnten die anderweitig so gut über die Ernährung unterstützen und uns selber damit eben viel Gutes tun. Und das wäre mein Wunsch.
Ja, der große Appell, ne, den wir immer wieder ja auch rausgeben. Ne? Du in deinen Sendungen auch mit den Ernährungsdocs, ja, wir hier über diesen Podcast und viele andere ja auch. So, so, so wichtig, wirklich immer wieder auch drauf zu achten und selbst sich anzuschauen, was man isst. Also ich glaube, das ist ja schon so der erste überhaupt ganz wichtige Schritt. Silja, du hast erklärt, was da schon einige Dinge genannt, die auftreten können so in Sachen Darmgesundheit, weil die Hormone eben auch in Richtung Darm natürlich wirken, die jetzt eben nicht mehr so da sind in der Balance, wenn die Frauen in den Wechseljahren sind. Na, also Frauen erzählen also von Verstopfungen, von Blähungen, von Völlegefühlen, manche auch von Krämpfen. Manche leiden auch so unter einem Wechsel von Verstopfung und Durchfall. Wenn man so solche Symptome hört, würdest du dann als Ärztin schon sagen, das geht schon in Richtung Reizdarm? Oder, weil man liest auch das ja immer häufiger, ne, deshalb auch das hier als Thema des Podcasts, Reizdarm. Mhm. Wann spricht man von einem Reizdarm?
Also generell ist es mir immer wichtig, durch meine Anamnese, also durch die Befragungen rauszufinden, wie störend und wie lebenseinschränkend sind denn die Beschwerden. Natürlich haben wir alle mal einen Blähbauch oder Luft im Bauch, die stört oder Verstopfung oder Durchfall. Aber in dem Moment, wo es eben dann auch die Lebensqualität betrifft oder über einen längeren Zeitraum geht, dann sollten wir wirklich hellhörig werden und schauen, was wir ändern können. Und wir sehen eben bei uns in der Praxis, sowohl in der hausärztlichen als auch in der ernährungsmedizinischen Praxis, eine deutliche Zunahme von Reizdarmbeschwerden. Weil manchmal hat man so den Eindruck, man hört das Wort Reizdarm irgendwo oder liest es irgendwo und schon denken viele, oh ja, das habe ich auch. Also Reizdarm ist noch ein sehr schwieriges Thema. Reizdarm ist für im medizinischen Bereich eine Ausschlussdiagnose. Also das bedeutet, ich untersuche schulmedizinisch alles, was möglich ist, ob da irgendwelche organischen Beschwerden, die wir eben beheben können, vorliegen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sprechen wir von einem Reizdarm. Also sprich, wenn ich, da können ganz unterschiedliche Symptome dabei sein, wie du schon gesagt hast, Durchfall, Verstopfung im Wechsel, mit Blähungen, mit Bauchschmerzen, mit Krämpfen, mit Aufstoßen, mit Sodbrennen und meistens alles im Wechsel. Meist alles Beschwerden, die länger als 3 Monate anhalten, wirklich Lebensqualität einschränkend sind und wo man dann, wenn man es dann untersuchen lässt, bei einem Magen-Darm-Spezialisten nichts findet. Das heißt, ich habe eine Magenspiegelung gemacht, ich habe eine Darmspiegelung gemacht, ich habe Atemtests vielleicht gemacht, um die wichtigsten Nahrungsmittelunverträglichkeiten rauszukriegen, weil wir schon häufig sehen, eine Laktoseunverträglichkeit könnte dahinter stecken, eine Fructoseintoleranz, also könnte dahinter stecken oder eine Glutenunverträglichkeit. Also sehr viele Unverträglichkeiten, die man schwer fassen kann, zum einen auch schulmedizinisch testen kann, das ist eben das Schwierige. Aber die wichtigsten Untersuchungen, Stuhlproben und so weiter sollten vorher durchgeführt worden sein, bevor wir von Reizdarm sprechen. Für mich als Ernährungsmedizinerin ist es aber nicht so entscheidend, ob wir jetzt da eine Diagnose zwingend herbeiführen müssen oder nicht, sondern mir geht es um die einzelne Person, um die einzelne Frau, die Beschwerden hat und wo wir dann genau gucken müssen, warum hat sie die Beschwerden und wie können wir die bessern. Weil so, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Hormone lassen nach, Östrogen, Progesteron sorgt eben auch dafür, dass die Darmschleimhaut wirklich sensibler wird. Also nicht nur, dass der Stuhlgang langsamer wird oder die Darmbewegung langsamer wird und ich dadurch vielleicht Verstopfungstendenzen bekomme, sondern auch, dass die Darmschleimhaut sensibler wird. Und wir merken eben schon, und das nimmt auch zu, dass häufig gefragt wird, Mensch, ich glaube, ich habe irgendeine Nahrungsmittelunverträglichkeit und ich finde es einfach nicht raus. Was kann ich denn jetzt tun? Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, da ranzugehen. Und ich bin sehr gespannt, was auch noch in den nächsten Jahren kommen wird. Denn wahrscheinlich beim Reizdarm oder Reizdarmsyndrom alleine wird es nicht ganz bleiben. Denn häufig finden wir doch versteckt irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mal ich sage jetzt mal temporär, also über Wochen, Monate da sind, weil das Stresslevel zu hoch war und dadurch was nicht vertragen wird.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Lingomelt Akut. Genauso wie bei Reizdarm können auch bei Lebensmittelunverträglichkeiten Beschwerden wie Durchfall, Bauchschmerzen und Blähungen auftreten. Was also bei akutem Durchfall tun? In diesen Fällen kann Lingomelt Akut mit dem Wirkstoff Loperamid helfen. Es stoppt akuten Durchfall schnell und zuverlässig und ermöglicht jederzeit eine diskrete Einnahme. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, das ist ja auch so ein riesig großes Feld. Und du sagst das ja, das ist ja auch offensichtlich auch aus medizinischer Sicht nicht so einfach, da wirklich zur genauen Diagnose zu kommen. Wenn du jetzt so an die Frauen denkst, die zwischen 40 und 60 sind, gibt es da so bestimmte Allergien oder Unverträglichkeiten, die zunehmen oder die euch vermehrt auffallen in der Diagnostik?
Also absolut. Wir müssen unterscheiden zwischen 2 großen Gruppen. Also einmal die klassischen Allergien, die du gerade genannt hast. Da gibt es rein schulmedizinisch die IgE-vermittelten Allergien, also so eine klassische Allergie, ich esse was, es passiert was. Ja, das kann man tatsächlich testen. Also da kann man Blutuntersuchungen machen, da kann man Hauttests machen. Das ist die eine Gruppe. Da sagen wir so 1-3% der Bevölkerung und wir haben den Eindruck, es nimmt zu, aber statistisch ist das nicht richtig. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Unverträglichkeiten. Das ist was anderes. Die Unverträglichkeiten kann ich nicht in Zahlen fassen. Die kann ich nicht schwarz auf weiß so richtig belegen, die meisten. Ja, und die Unverträglichkeiten scheinen auch nicht für immer da zu sein und zu bleiben. Also so wie sich unsere Hormone ändern, kann sich eben auch diese Verträglichkeit ändern. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dem ganz viel Wohlwollen entgegenbringen und dann was verändern, dass diese Unverträglichkeiten nicht für immer bleiben. Ja, also gerade die häufigsten Unverträglichkeiten, Laktoseintoleranz. Viele merken das schon selber, dass sie Kuhmilchprodukte vielleicht nicht so gut vertragen, steigen um auf laktosefreie Produkte und merken, Mensch, das tut mir gut. ja, und sagen dann von sich aus schon, ich habe eine Laktoseintoleranz. Dazu gibt es einen Atemtest. Den könnte man machen lassen. Das zweithäufigste ist die Fructoseintoleranz. Das scheint so eine Frage der Dosis zu sein. Wenn ich sehr viel Fruchtzucker esse, weil ich denke, Obst ist gesund und sehr viel Fruchtzucker esse, kann es eben sein, dass es auch mir irgendwann nicht mehr ganz so gut tut und dann eben das so ein bisschen schwankt. Wenn ich viel Fruchtzucker esse, geht es mir nicht gut. Halte ich das in Grenzen, geht es mir besser. Das ist das zweitgrößte. Und dann ist es ein ganz wichtiges Thema, die Glutenunverträglichkeit. Da herrscht oder müsste ganz viel Aufklärungsbedarf oder ist da ganz viel Aufklärungsbedarf, weil das wird häufig so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu sehr herausgestellt. Also Gluten ist ein Klebereiweiß in Getreideprodukten. Ja? Und das heißt, da gibt es aber verschiedene Zusammensetzungen. Die schlimmste Erkrankung bezüglich Gluten ist die Zöliakie. Das ist wiederum eine Autoimmunerkrankung, eine schulmedizinische Erkrankung, wo ich wirklich nie mehr in meinem Leben Gluten essen darf. Und viele kommen aber und sagen, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, ich habe jetzt mal jegliche Getreideprodukte weggelassen, weil ich es glaube. Aber Glutenunverträglichkeit können wir noch gar nicht so richtig messen. Also das ist das, was uns noch fehlt, so ein Diagnostikum, um zu sagen, wo ist das Problem, weil Gluten so viele Untergruppen und so viele verschiedene Zusammensetzungen hat. Was wir aber sagen können, ist eben, dass häufig das Gluten im Weizen nicht so gut vertragen wird und eben viele das eben auch merken, dass wenn sie die Weizenprodukte reduzieren, dass das ihnen gut tut. Und das ist auch unsere Empirie, also das haben wir aus Erfahrungen gelernt, dass Weizenprodukte scheinbar das Gluten der Weizenprodukte eben eine entzündungsfördernde Komponente haben und schnell Magen-Darm-Probleme machen können. Das heißt aber bitte, bitte nicht, dass alle Getreideprodukte einfach mal weggelassen werden sollen, weil gerade in den Getreideprodukten habe ich sehr viel gute Stoffe, also Ballaststoffe, die für meinen Darm, da sind wir beim Darm, da schließt sich der Kreis, für unsere guten Darmbakterien ganz, ganz wichtig sind. Die fallen dann hinten runter, wenn ich alle Getreideprodukte weglasse. Und da besteht eben leider die Gefahr, dass ich da ganz schnell in eine Mangelernährung komme. Also deswegen nicht von vornherein sagen, Gluten lasse ich alles weg, denn das bedeutet wirklich Weizen, Roggen, Dinkel, alle Getreideprodukte. Und das wird dann gefährlich, wenn ich das dauerhaft mache. Also da lieber speziell nochmal gucken, ist es vielleicht doch nur der Weizen? Habe ich eine Zöliakie? Das kann der Hausarzt testen, das kann ein Gastroenterologe testen. Und habe ich das nicht, dann sollte ich Getreideprodukte in Maßen schon weiter essen. Und der ganz große Punkt, und das ist was Neues, was wir in den letzten Jahren eben auch immer mehr sehen, ist eine Unverträglichkeit von Histamin. Ja, Histamin ist ein ganz schwieriges Thema. Da ist es auch sehr interessant, was die nächsten Jahre alles da auf den Markt kommen wird, an wissenschaftlichen Studien. Denn das Histamin kann Probleme machen, die den Wechseljahrsbeschwerden sehr, sehr ähnlich sind. Ja, wenn ich zu viel Histamin im Blut habe, dann ist das so, dass es Herzrasen geben kann, dass es Hitzewallungen geben kann, dass ich Durchfall bekommen könnte, dass ich Blähungen bekommen könnte. Alles Beschwerden, die wir aus den Wechseljahren auch kennen. Und deswegen ist es dann schwierig zu gucken. Aber man muss ganz klar sagen, wir können das ein oder andere schon im Blut oder in der Stuhlprobe testen. Und das tun wir auch öfter, wenn eben Damen kommen und sagen, ich möchte da, also ich habe solche Probleme, ich möchte, dass mir da geholfen wird. Dann testen wir häufig im Blut die Diaminoxidase. Das ist ein Enzym, was das Histamin im Darm abbauen soll. Und da sehen wir dann häufig ein Problem. Und wenn wir das erkannt haben und dann darauf reagieren in Form von einer Ernährungsberatung, dann geht es den Damen häufig sehr, sehr viel besser. Und dann können wir hinterher sagen, okay, das eine ist vielleicht doch die Histaminunverträglichkeit gewesen und das andere sind die Wechseljahrsbeschwerden. Aber das vermischt sich eben sehr häufig.
Die Histaminunverträglichkeit habe ich tatsächlich auch noch nicht viel von gelesen. Vielleicht können wir da noch mal etwas tiefer einsteigen, damit unsere Hörerinnen auch wissen, so wo ist das denn drin? Also wie kann ich das denn mal ausprobieren? Weil gerade diese Unverträglichkeiten, da sind das ja auch da kann man ja selbst so mit dem Ausschlussprinzip so ein bisschen mal experimentieren, ganz vorsichtig gesagt. So sagen, okay, dann lasse ich das vielleicht mal ein Weilchen weg und schau mal, ob es mir dann besser geht.
Ganz genau. Also wobei, wenn jetzt jemand sich darauf spezialisieren will oder da mal nachguckt, dann kriegt er erstmal einen Riesenschreck. Ja? Histamin ist in ganz, ganz vielen Lebensmitteln drin. Also das sind unendliche Listen, die man sich da ausdrucken kann. Aber wir sehen eben schon, dass Lebensmittel, die sehr viel Histamin, also man kann das wirklich unterscheiden, Lebensmittel mit sehr viel Histamin, das ist die klassische Schokolade leider, Tomaten, reifer Käse, Wein, das sind so die Klassiker, die sehr viel Histamin, Rotwein, das sind die Klassiker, die sehr viel Histamin enthalten. Und man könnte, wenn man eben sagt, okay, irgendwas stimmt mit meinem Magen-Darm-Trakt nicht. Ich möchte das selber rausfinden. Alle Untersuchungen sind schon gemacht. Mir wird immer gesagt, das ist ein Reizdarm. Aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter. Dann lohnt sich's wirklich mal, so eine Liste sich auszudrucken. Das müssen jetzt, wie gesagt, nicht 25 Seiten sein. Es gibt auch über den NDR die Ernährungsdocs, wenn man da unter Krankheiten Mastzellaktivierungssyndrom guckt. Dann gibt's da einen Auszug. Das ist eine kleine Liste. Die kann man sich mal ausdrucken und dann eben mal wirklich schauen, lass mal die Lebensmittel weg, die da draufstehen, zumindest mal für einen Zeitraum von ungefähr 4 bis 6 Wochen. Das ist eine Umstellung, gar keine Frage. Aber tatsächlich sagen so viele Damen, es tut mir so gut. Also als Beispiel hatte ich eine, die hatte sogar Rückenschmerzen, die in den Spine ausstrahlten, Herzrasen, die klassischen Hitzewallungen und alles wurde auf die Wechseljahre und auf Rücken geschoben. Und tatsächlich haben wir dann mal nachgeguckt, weil auch da Blähungen ein ganz großes Problem waren. Und da war eben diese Diaminoxidase deutlich zu niedrig. Und sie hat es dann selber ganz strikt gemacht, noch strikter, als wir eigentlich vorgegeben haben in der Beratung. Und sie ist heute beschwerdefrei. Also selbst die Rückenschmerzen haben sich dadurch gebessert. Ja, das ist natürlich ungewöhnlich, aber in der Medizin ist alles möglich. Ja, und ich glaube schon, dass dieses Histaminproblem in den nächsten Jahren immer weiter in den Fokus rücken wird.
Mhm. Ja, schönes Beispiel. Vielen Dank auch, was da auch noch so ringsherum passieren kann. Finde ich sehr anschaulich. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, zu den Unverträglichkeiten und uns anschauen, wie die sich entwickeln. Du hast schon gesagt, es ist bei den Allergien ist statistisch nicht nachgewiesen, dass die zunehmen, dass sie mehr werden, auch wenn man so den Eindruck hat. Wie ist das bei den Unverträglichkeiten so auf das Alter bezogen? Wird das mehr, je älter man wird? Also so im Bekanntenkreis habe ich den Eindruck, dass immer mal wieder jemand kommt, der sagt, ich habe jetzt das hatte ich früher nicht, ich vertrage das nicht mehr, ich kann das nicht essen. Und die Frage, die sich dran anschließt, ist das reparabel? Also wenn es jetzt einmal heißt, ich habe eine Histaminunverträglichkeit, kann ich dann nie wieder guten Rotwein trinken?
Also statistisch gesehen, auch wie bei den Allergien, gibt es keine Zahlen, die das wirklich belegen, was wir alle merken, dass die Nahrungsmittelunverträglichkeiten zunehmen. Ja, ich bin auch davon überzeugt persönlich, dass das so ist. Und wie gesagt, man hört es im Bekanntenkreis, aber auch bei unseren Patienten. Ich habe dies, ich habe jenes, diese Unverträglichkeit. Und tatsächlich sitzen auch immer mehr vor mir, die dann sagen, so, und ich habe eine Fructoseintoleranz und ich habe eine Glutenintoleranz und ich habe eine Histaminintoleranz und jetzt machen sie mal. Ja, also das heißt, es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es sind mehrere Geschichten oder mehrere Unverträglichkeiten, die da bei vielen zusammenkommen. Und ja, ich bin auch davon überzeugt, dass diese Unverträglichkeiten wieder weggehen können. Denn ich glaube, oder nein, ich nicht, ich glaube, sondern wir sehen es, dass das so passiert. Bei jedem unterschiedlich. Also es können wirklich Sachen, ich kann nicht von vornherein sagen, wir ändern jetzt dies oder jenes in der ernährungsmedizinischen Betreuung oder in der Beratung und kann dann sagen, in einem halben Jahr ist alles vom Tisch. Das ist wirklich so, wie wir alle unterschiedlich sind und individuell sind, ist das auch individuell. Aber ich kann so gut wie immer sagen, wir kriegen es besser hin. Und wie viel wir es besser hinkriegen, das müssen wir schauen und müssen natürlich gucken, wie gut wir auch zusammenarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Ernährungsweise heutzutage bei vielen zu wünschen übrig lässt. Ja, also es lohnt sich immer mal und da kann ich wirklich nur sagen, vielleicht das Silvester nutzen oder vielleicht jetzt auch noch die Herbst- und Winterzeit nutzen, um mal in sich zu gehen und zu sagen, Mensch, jetzt möchte ich mal für mich selber was tun und einfach mal ein Ernährungsprotokoll schreiben. Ja, so für 3 bis 5 Tage einfach mal aufschreiben, was esse ich denn da? Und dann wird einem auffallen, Mensch, den meisten fällt tatsächlich auf, so gesund ist das gar nicht, was ich da esse. Oder nach den Empfehlungen nicht so wirklich entsprechend. Jeder weiß, Gemüse ist gesund, jeder weiß, Obst ist gesund. Und wenn wir uns mal an die eigene Nase packen und das aufschreiben, dann wird uns auffallen, oh, es könnte eigentlich mehr sein. Ja? Und zum anderen wissen wir eben auch, und das können wir studientechnisch belegen, dass Fertiggerichte, richtig und Fastfood, bakterielle Entzündungen oder Entzündungsreaktionen, nicht bakterielle, sondern Entzündungsreaktionen in unserem Körper auslösen. Und das eben schon im Darm. Ja? Also das heißt, da tun wir uns nichts Gutes und wir sehen durch die ganzen, durch Fastfood, durch Wurstwaren, durch verarbeitete Gerichte, durch verarbeitete Produkte, durch Süßstoffe, schädigen wir unseren Darm. Und das ist jetzt Gott sei Dank seit 1-2 Jahren erwiesen, dass wir durch diese Sachen nicht nur unsere erste Schutzschicht, also die Darmbakterien, schädigen, sondern auch darunter die Schleimhaut schädigen. Und man kann es eben unter dem Mikroskop mittlerweile nachweisen, dass eben die Schleimschicht im Darm dadurch geschädigt werden kann und immer weniger wird. Die Bakterienzusammensetzung wird anders, zum Negativen hin, ja, also dass schädliche Bakterien Überhand gewinnen. Auch Candida, also Pilze, ein ganz großes Thema. Hefen gehören in den Darm, aber sie sollten eben nicht Überhand nehmen. Und dadurch, durch das falsche Essen, wird unser Darmmikrobiom zum einen geschädigt und unsere Darmschleimhaut, die drunter sitzt, auch. Und darunter haben wir als dritte Schicht dann unser Immunsystem und 80-90% des Immunsystems sitzt im Darm, ja. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir plötzlich alle infektanfälliger auch werden. Ja, also wir können durch eine schlechte Ernährung können wir uns selbst schädigen. Und ich glaube schon, dass es zum einen im Alter zunimmt, weil wenn wir uns die Jugend von heute angucken oder selbst uns nochmal angucken, wie wir in der Kindheit Jugend gegessen haben, dann verzeiht der Körper ganz schön viel. Aber irgendwann ist es eben zu viel und das ganze System kippt. Und ich glaube, dass es eben gerade auch vielleicht dann auch noch hormonell getriggert in den Wechseljahren besonders ist. Ja? Und wir sehen jetzt leider auch schon, dass in der Jugend, im jungen Erwachsenenalter die ganzen Darmerkrankungen massiv zunehmen. Also Darmkrebs nimmt immens zu, selbst bei den jungen Leuten. Wir haben mittlerweile schon 25- und 30-Jährige mit Darmkrebs. Und wir können zunehmend zeigen, dass das durch Fertiggerichte, durch Energydrinks, durch die falsche Ernährung eben hervorgerufen werden kann, leider.
Und du hast vorhin auch gesagt, dass in den Wechseljahren dann durch die Hormonumstellung auch der Darm sensibler wird. Du hast das Wort sensibel vorhin verwendet. Heißt das dann auch, dass auch so der Stress, und ich kann mir vorstellen, das können viele unserer Hörerinnen jetzt schon fast gar nicht mehr hören, weil wir dieses Thema immer wieder haben, weil Stress auf so vieles wirkt. Aber ich mag das hier nochmal mit reinbringen. Was macht denn der Stress dann in Bezug auf diesen schon sowieso sensiblen Darm?
Ja, also Stress, ganz großer Faktor, den können wir nie ausschalten. Und der gehört immer dazu, auch in unserer hausärztlichen, ernährungsmedizinischen Tätigkeit, müssen wir den immer mit reinnehmen. Ja? Und Stress sorgt einfach dafür, dass dann von vornherein auch eigentlich alle Darmfunktionen auch eingeschränkt sind. Also vielleicht als anschauliches Beispiel ist es so, wenn ich eben, gehen wir zu den Jägern und Sammlern vielleicht zurück, weil es eben so eindrücklich ist, wenn ich da auf der Jagd bin und Stress habe, ja, dann geht die ganze Blutversorgung geht in die Muskulatur, weil ich ja diesem wilden Tier hinterher renne, das ich erjagen möchte. Das heißt, die ganze Blutversorgung wird aus dem Magen-Darm-Trakt also bildlich gesprochen, wie gesagt, der Magen-Darm-Trakt wird nicht mehr so gut durchblutet, weil das Blut jetzt in den Muskeln eher gebraucht wird. Ja, das heißt, die Durchblutung ist dann schlecht vom gesamten Magen-Darm-Trakt. Und das können wir tatsächlich auch auf Stresssituationen heutzutage in unserem Leben dann zurückführen oder beziehungsweise vergleichen dann auch. Wenn wir Stress haben, wird die Durchblutung unseres Magen-Darm-Trakts schlechter, auf jeden Fall. Und das hat eben immense Auswirkungen. Ja, die Verdauungsprozesse laufen nicht ideal, die Stoffwechselprozesse laufen nicht ideal und dann kommt dann eins zum anderen leider.
Und nehmen dadurch auch durch viel Stress auch Unverträglichkeiten zu oder werden stärker in der Auswirkung?
Ich bin davon überzeugt. Also deswegen ist es sehr interessant, ob es den nächsten Jahre da mehr Erkenntnisse geben wird. Aber ich bin davon, also wir sehen immer wieder, wer sehr viel Stress hat, hat eben auch häufig ein Problem mit diesem Histamin zum Beispiel.
Mhm. Was einem vielleicht auch in den Sinn kommt, wenn man über Darmprobleme spricht, ist das Thema so Probiotika und Präbiotika, wo man ja auch hier und da immer mal liest, nimm mal einfach hier was und da was und dann kommt das schon alles wieder in Balance. Ich nehme mal an, da stehst du eher skeptisch zu.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Nein.
Also, wir haben noch.
Also ja, ganz großes Thema, weil über Präbiotika und Probiotika kann ich mir selber für meinen Magen-Darm-Trakt eben sehr, sehr viel Gutes tun. Und präbiotisch heißt, großer Punkt, Ballaststoffe. Ja? Ballaststoffe sind das Futter für unsere Bakterien im Darm, die uns eben positiv zugewandt sind. Also damit füttere ich vorwiegend meine vereinfacht gesagten guten Darmbakterien, je mehr Ballaststoffe ich esse. Jetzt kommen natürlich viele und sagen, Ballaststoffe vertrage ich aber gar nicht so, ja, weil es dann eben Blähungen macht. Das ist aber häufig deshalb, weil wir gar nicht mehr gewohnt sind, so viele Ballaststoffe zu essen. Und wenn man eben, wie gesagt, mal in sich geht und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt mal um mich, dann wären Prä- und Probiotika, also Ballaststoffe und probiotische Lebensmittel, wo ich gleich nochmal drauf komme, ganz wichtig, das vielleicht mal in den Fokus zu nehmen. Dass man wirklich mal sagt, okay, ich achte jetzt mal drauf, wie viel Ballaststoffe esse ich denn? Pi mal Daumen sagen wir 30 Gramm pro Tag plus, das kann man ausrechnen über kostenfreie Apps heutzutage, muss man aber nicht zwingend, ja. Auch da kann man zum Beispiel über den NDR, über Ernährungsdocs sich eine Seite ausdrucken, 2-3 Seiten über Ballaststoffe und da gibt's dann auch eine Liste, ganz einfach, DIN A4-Seite mit den häufigsten oder wie viel Ballaststoffe, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, ist denn wo drin. Und vereinfacht kann man eben sagen, in dem Moment, wo ich Vollkornprodukte in jeglicher Variante esse, ja, Vollkornbrot, Vollkornreis, Naturreis, Vollkornmehl verwende, habe ich da schon ganz, ganz viel getan, weil in diesem vollen Korn diese Ballaststoffe drin stecken. In Gemüse sind Ballaststoffe wunderbar und ganz extrem, oder was heißt extrem, eben positiv gesehen, in Nüssen und Hülsenfrüchten. Und Hülsenfrüchte essen wir alle viel, viel, viel zu wenig. Und wenn wir uns was Gutes tun, dann kann ich nur appellieren, Hülsenfrüchte immer jeden Tag ein bisschen was einbauen. Das heißt Linsen, Erbsen, Mais, Bohnen in verschiedenen Varianten. Es passt überall, Kichererbsen, es passt überall wirklich fast dazu, sowohl in Salat als auch in Soßen als auch als Beilage. Und da so viel Ballaststoffe wie in Hülsenfrüchten drin sind, kriege ich sonst fast nirgendwo. Ja, also viele denken zum Beispiel der grüne Salat, ich mache mir jeden Tag einen grünen Salat, da habe ich meine Ballaststoffe, da ist relativ wenig drin. Also gerne Fokus, Hülsenfrüchte, damit tut man sich einfach was Gutes. Ja. Der zweite große Punkt sind die Probiotika. Probiotika heißt also, wir geben unserem Magen-Darm-Trakt schon lebende Bakterien, geben wir von außen nochmal dazu. Das geht auch in Form von natürlichen Nahrungsmitteln, das ist kein Problem. Das sind eben die vergorenen oder fermentierten Sachen. Ja, von Kimchi, Tempeh als vielleicht ein bisschen exklusiver, aber ganz klassisch in unserem Sauerkraut, in Kefir, in Buttermilch, in Quark, in Joghurt habe ich eben schon gute Bakterien drin, sodass ich dann meine guten Bakterien dann denen noch Freunde gebe sozusagen, indem ich das esse. Und wir wollen immer gerne bei natürlichen Lebensmitteln und Nahrungsmitteln bleiben, sowohl präbiotisch Ballaststoffe als auch probiotisch mit guten Bakterien. Man kann auch ganz hervorragend Joghurt, Kefir selber herstellen. Ja, also heutzutage mit Klimaschutz und wir wollen alle was für unseren Planeten tun, kann man ganz klar sagen, man muss den Kefir jetzt nicht in diesen Plastikverpackungen kaufen, sondern es gibt wirklich einfach Kefirpilze zu kaufen und dann kann ich mir jeden Tag oder alle paar Tage selber ein Kefir zubereiten. Das heißt, Ich habe keinen Verpackungsmüll, es ist günstig und ich kann den Kefir so machen, wie ich ihn gerne möchte. Sehr sauer, weniger sauer. Gibt auch Wasserkefir, dass man es dann als Erfrischungsgetränk vielleicht zu sich nimmt. Und damit tue ich meinem Darm sowas Gutes und brauche dann diese ganzen gekauften Präparate vielleicht auch derzeit gar nicht unbedingt. Eben diese Bakterien, die man in Kapselform dann zu sich nehmen kann.
Oh, vielen Dank, liebe Silja. Das war ein Rundumschlag an Ernährungstipps für den Darm, was wir unserem Darm alles Gutes tun können. Ich merke, es geht immer um Balance. Ne? Es geht um die Balance der Hormone, es geht um die Balance der Mikroorganismen im Darm, es geht um die Balance, was das eigene Stresslevel angeht. Mhm. Immer wieder sind wir bei dem Thema Balance. Ja, sehr, sehr spannend, sehr wichtig. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft für heute ist, wir können wirklich viel mehr tun, als wir das wahrscheinlich alle, also ich nehme mich da gar nicht aus, jeden Tag machen. Also ganz, ganz viele tolle Tipps hast du gegeben, liebe Silja. Ich danke dir sehr herzlich. Also bitte, liebe Hörerin, nehmt euren Darm ernst, beobachtet ihn wirklich und alles, was so auftreten kann an Symptomen, die wir genannt haben, ist nicht normal und man muss es auch nicht hinnehmen. Ich glaube, das können wir auch nochmal betonen und rausgeben. Und im Zweifelsfall natürlich die Empfehlung zum Arzt gehen und Dinge abchecken lassen, die einfach auch abgecheckt werden können, um eben herauszufiltern, woran liegt's, was kann man tun. Ist es dann vielleicht doch ein Reizdarm? Das war ja unser Oberthema auch heute. Noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, liebe Silja, so zum Schluss?
Also ja, ich finde, wir sind immer so schnell in so einem Teufelskreis drin. Die heutige schnelllebige Zeit, wir nehmen uns irgendwas vor. Ich sage jetzt mal an Silvester, ich möchte jetzt 5 Kilo abnehmen. Nach 2 Wochen habe ich alles wieder über den Haufen geworfen, weil ich eben Gewohnheiten ändern muss, wieder im alten Trott drin bin und so weiter. Und ich finde es eben eine Chance, mit den Wechseljahren, da tut sich ganz viel in unserem Körper. Wir müssen drauf reagieren, ja, oder was heißt, wir dürfen drauf reagieren. Und vielleicht sollte man diese Zeit wirklich immer mal wieder nutzen, um sich zu resetten, um wirklich wieder in sich reinzuhören, um zu sagen, okay, es ist wirklich an der Zeit. Ich nehme mir jetzt die Zeit, mal zu gucken, was kann ich für mich selber tun. Es ist eine Chance und ich finde das eben so toll, dass wir so wahnsinnig viel selbst für uns selbst auch tun können, ja. Es muss niemand von außen uns helfen. Wir sind für unser Glück selber verantwortlich und können es in die Hand nehmen. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Immer mal wieder, und sei es eben im Januar, wenn die Zeit vielleicht ein bisschen ruhiger ist, da wieder zu gucken, was kann ich für mich tun? Es geht nicht, dass ich irgendwas ändere und dann ist es für immer geändert. Das sind unsere gemeinen Gewohnheiten, die wir umstellen müssen, was schwierig ist. Aber immer wieder aufs Neue anzufangen, immer wieder zurückzukommen, das finde ich das Schöne, dass wir das zum einen können und dass wir in den Wechseljahren an sowas eben auch erinnert werden.
Sehr schöne Impulse, auch zum Schluss nochmal und zum Jahreswechsel, ne, du hast das gesagt, ne, auch sowas aufgreifen, das Jahr reflektieren, wie es war und da bloß nicht die Gesundheit außen vor lassen, sondern die wirklich in den Mittelpunkt stellen, in das Zentrum stellen, weil das ist das Wertvollste, was wir haben.
Ganz genau.
In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, liebe Silja, vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und ich sag mal dann, bis zur nächsten Folge.
Vielen Tschüss. Dank. Tschüss, alles Gute.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Lingomelt Akut. Lingomelt Akut zergeht ohne Wasser direkt im Mund. Die sogenannten Lyophilisate werden bei akutem Durchfall einfach auf die Zunge gelegt. Sie sind in 2 Packungsgrößen mit 6 oder 12 Stück in der Apotheke erhältlich und auch besonders praktisch für unterwegs sowie auf Reisen. Lingomelt Akut ist für Vegetarier geeignet und hat einen angenehmen, dezenten Minzgeschmack. Weitere Tipps rund um Durchfall gibt es auf www.lingomelt.de. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.